Willkommen im schönen Monat April. Mein Gast ist der Mediziner und Neurowissenschaftler Professor Johannes Frasnelli. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Wir riechen besser, als wir denken. Wir sprechen über die Bedeutung des Geruchssinns, wie Düfte auf unsere Emotionen wirken und warum die Aromatherapie und Duftöle im Moment so ein besonderer Trend sind. Und vielleicht auch etwas mit Emanzipation zu tun haben. Und bevor es losgeht, freuen wir uns wie immer, wenn ihr unser Magazin Yoga Aktuell abonniert, in Digital- oder Printform. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes. Und wir freuen uns ebenso, wenn ihr diesem Podcast 5 Sternchen gebt bei Spotify oder Apple. Das bedeutet uns ganz, ganz viel. Da kann man auch eine persönliche Bewertung schreiben. Je mehr Sternchen, desto leichter wird der Podcast gefunden. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Wie ist denn Ihre Faszination für das Riechen entstanden? Also wie sind Sie dazu gekommen, Geruchsforscher zu werden?
Also ich würde mich selber nicht so sehr als Geruchsforscher beschreiben, sondern eher als Geruchssinnsforscher. Also ich beschäftige mich mit dem Geruchssinn, zu verstehen, wie der Geruchssinn funktioniert. Wie so oft im Leben ist es immer eine Abfolge von Zufällen, die uns dahin führen, wo wir jetzt sind. Und im Nachhinein kann man da natürlich dann einen roten Faden finden. Bei mir war es einfach so, dass ich während meines Medizinstudiums die Möglichkeit hatte, eine medizinische Doktorarbeit zu machen zum Thema Riechen und Schmecken bei chronischer Niereninsuffizienz. Und da habe ich mir gedacht, ach, Riechen und Schmecken, das kann man erforschen als ganz naiver Medizinstudent. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Mir dachte, das ist ja ganz interessant, weil das interessiert mich ja privat auch. Das war so, ich habe in Wien studiert, zu der Zeit haben wir dann die exotischen Gewürze am Naschmarkt kennengelernt, ein bisschen experimentiert mit Lebensmitteln, experimentiert mit Wein, Weinverkostungen gemacht, die dann eher in Gelagen geendet haben, aber trotzdem haben wir das am Anfang zumindest versucht. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich da irgendwie das Gute mit dem Nützlichen oder das Angenehme mit dem Interessanten verbinden kann. Und wollte es eigentlich dann erstmal nur ein Jahr und dann ein zweites Jahr lang machen und bin jetzt eben, was sind wir jetzt, 25 Jahre später immer noch dabei.
Und Sie haben ja ein ganz tolles Buch geschrieben, Wir riechen besser, als wir denken. Das habe ich auch gelesen. Es ist total schön zum Lesen und Danke. Man erfährt sehr vieles, was man noch nicht weiß. Können Sie mehr zu diesem Titel sagen? Also wir riechen besser, als wir denken.
Ja, also dieser Titel ist ganz bewusst zweideutig oder dreideutig gewählt worden. Also zum einen wollte ich mit dem Titel zum Ausdruck bringen, dass unser Geruchssinn besser funktioniert, als man annimmt. Zum anderen, dass wir über den Geruchssinn viel mehr Informationen erfahren können, als wir bewusst wahrnehmen. Und zum Dritten auch, dass unser Körpergeruch und viel Informationen vermittelt oder anderen Menschen vermittelt und dass wir eben über den Körpergeruch auch kommunizieren und das gerade in einer Zeit, wo man Körpergeruch eher als Tabuthema annimmt. Und diese drei Themenbereiche wollte ich mit dem Buch abdecken und da bin ich ganz froh, dass wir das gemeinsam mit meinem Verlag, dass wir diesen Titel haben finden können.
Und was passiert dann im Gehirn, wenn wir jemanden gut riechen können oder nicht gut riechen können?
Also muss man mal sich anschauen, was passiert grundsätzlich beim Riechen. Also wenn wir etwas riechen, dann heißt das, dass irgendwo in unserer Umgebung eine Duftstoffquelle ist. Die Duftstoffquelle kann in unserer Umgebung sein, die kann auch im Inneren unseres Körpers sein. Und von dieser Geruchsquelle strömen flüchtige Substanzen los, das sind chemische Substanzen, die sich dann eben in der Luft verbreiten und mit der eingeatmeten Atemluft kommen diese Moleküle auch ins Innere unserer Nase, in unserer Nasenhöhle und im oberen Bereich der Nasenhöhle befindet sich die sogenannte Riechschleimhaut und in dieser Riechschleimhaut befinden wir Nervenzellen, ganz spezielle Nervenzellen, die sogenannten Riechrezeptorzellen und die tragen auf ihrer Oberfläche Riechrezeptoren und wenn diese Riechrezeptoren in Kontakt mit den Duftstoffmolekülen kommen, dann lösen die im Inneren der Nervenzelle eine Kaskade von Ereignissen aus und dann leitet diese Nervenzelle ein Signal, ein elektrisches Signal, ein sogenanntes Aktionspotenzial ins Gehirn weiter und im Gehirn wird diese Information aufgenommen und dann weiterverarbeitet. Das ist grundsätzlich, was beim Riechen passiert. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir etwas Angenehmes oder Unangenehmes riechen? Und da wissen wir, dass eben unterschiedliche Bereiche im Gehirn aktiviert werden, je nachdem, ob wir das angenehm finden oder unangenehm finden. Und wenn wir jetzt einen Menschen angenehm oder unangenehm finden, beziehungsweise seinen Körpergeruch, dann findet das eben auch in der Verarbeitung, also spiegelt sich das wieder in den Verarbeitungszentren des Gehirns. Jetzt ist da eine Besonderheit des Geruchssinns, dass nämlich das Riechen in Bereichen des Gehirns stattfindet, also die Verarbeitung der Riechreize findet in Bereichen des Gehirns statt, die nicht nur fürs Riechen zuständig sind, sondern auch für andere Aufgaben des Gehirns. Und das ist eine Besonderheit des Geruchssinns. Bei den anderen Sinnen haben wir diese zusätzlichen Aufgaben nicht, weil die Riechreizverarbeitung im sogenannten limbischen System stattfindet. Und dieses limbische System hat neben dem Riechen auch noch andere Aufgaben, wie das Abrufen und das Abspeichern von Gedächtnisinhalten, also Lernen und Erinnern, und auch grundsätzlich zu unserer emotionalen Welt, zu unserer Gefühlswelt zuständig ist. Das heißt, wenn wir etwas riechen, dann werden die Zentren des Gehirns aktiviert, die fürs Riechen zuständig sind, die für die Erinnerung zuständig sind und die für die Emotionen zuständig sind. Und wahrscheinlich kann deshalb jeder Einzelne von uns, der riechen kann, Anekdoten erzählen, wo es irgendwie darum geht, dass man irgendeinen Geruch wahrgenommen hat und dieser Geruch hat einen wie eine Zeitreise zurückgebracht an den Moment, wo man diesen Geruch schon mal wahrgenommen hat und man sieht vor dem inneren Auge die Details von diesem Moment, an die man sich, bevor man den Geruch gerochen hat, gar nicht erinnern konnte, gar nicht wusste, dass man das sich eigentlich erinnern könnte. Beispielsweise, ich gehe in einen Aufzug hinein und da war jemand vor mir drinnen, der ein bestimmtes Parfüm getragen hat und dieser Geruch erinnert mich an die Freundin meiner Mutter und ich sehe die Farbe des Lippenstifts dieser Freundin meiner Mutter vor mir. Und diese spezielle Funktion des Geruchssinns, das erklärt sich eben dadurch, dass die Verarbeitung der Riechreize in diesen Erinnerungszentren des Gehirns stattfindet.
Ja, es gibt so ein Erinnerungsarchiv, ne? Und was ich mich gefragt habe, ist es erforscht worden? Also man könnte es ja auch im therapeutischen Kontext zum Beispiel nutzen, um bestimmte Erinnerungen wachzurufen, die verborgen sind über Gerüche.
Ja.
Ist das erforscht?
Es gibt dazu ein bisschen Forschung, man muss natürlich da aufpassen, weil man da sehr leicht in die Aromatherapie verfällt. Und die Aromatherapie ist nicht wissenschaftlich erprobt oder nachgewiesen. Und die meisten der Wirkungen der Aromatherapie sind nicht wissenschaftlich überprüft worden oder nachgewiesen worden. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass Gerüche diese Funktionen haben. Das Besondere ist oder das Spezielle ist, dass die Gerüche eben, dass welcher Geruch bei Ihnen jetzt was auslöst, das kommt darauf an, was Sie erlebt haben in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend. Und wenn ich jetzt sage, Pfefferminz wird dafür sorgen, dass Sie sich wohlfühlen, dann stimmt es unter Umständen nicht, weil Sie mit Pfefferminz etwas sehr Unangenehmes verbinden. Und das kann man, also es gibt auch so Anekdoten von Menschen, die im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, wo da noch ganz viel Kohle verarbeitet wurde und es nach Kohle gestunken hat. Und diese Menschen finden den Geruch von verbrannter Kohle ganz heimelig und erinnert sie an ihre Kindheit, während andere Menschen sagen, das riecht ganz fürchterlich nach Abgasen und so weiter. Und das ist eben die Besonderheit, dass man könnte das in der Theorie schon verwenden, nur weiß man in der Regel nicht, welcher Geruch denn für die eine oder andere Person wirklich angenehm, heimelig, wohltuend sein kann.
Also die Yogis und Yoginis, die Menschen, die Yoga praktizieren, unsere Hörerinnen und Hörer, lieben ja auch Düfte und Duftöle und Aromatherapie. Kann man denn sagen, dass es bestimmte Düfte gibt, die bestimmte Emotionen auslösen und die Stimmung verbessern oder etwas bewirken in den Emotionen, was für alle gilt?
Also es gilt leider nicht für alle. Es kann natürlich schon sein, dass jetzt gerade Menschen, die Yoga machen, mache ich selber auch zwischendurch mal, dass man dort natürlich bestimmten Gerüchen ausgesetzt ist und dass man dann beginnt, diese Gerüche mit dem angenehmen Erlebnis rund ums Yoga zu verbinden. Und dann können diese Gerüche natürlich schon auch positive Aspekte auslösen. Und das wird dann für die meisten Menschen so sein, die regelmäßig Yoga machen und die regelmäßig diese Gerüche riechen. Also ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Also es ist ganz schwierig vorherzusagen, welcher Geruch denn bei einem bestimmten Menschen was Positives oder was Negatives auslöst. Es gibt auch Studien dazu, ganz, ganz abgefahrene Studien, wo man in den 70er Jahren in Japan wurde eine Studie durchgeführt, wo man, ich glaube, Menthol versprüht hat in einem Großraumbüro, wo Sekretärinnen auf der Schreibmaschine herumgeklappert haben. Und dann hat man gesehen, dass wenn die Pfefferminz, also Menthol riechen oder wenn in der Luft Menthol ist, dann haben die 100 Anschläge mehr pro Minute oder pro Stunde. Ich kenne mich da jetzt nicht mehr so aus. im Vergleich zu anderen Gerüchen oder ohne Gerüche. Und dann hat man gesagt, ja, da muss man einfach Menthol versprühen. Und das hat wahrscheinlich mit, ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich funktioniert hat, ob die Studie dann dupliziert worden ist, aber ich glaube eben nicht, dass wir so einfach gestrickt sind, dass man auf Knopfdruck irgendwas auslösen kann bei uns, sondern es ist immer eine Gesamtheit. Mhm. Und gerade beim Yoga ist es so, dass man da ja, also da kommt ja sehr viel zusammen. Das eine sind das Körpergefühl, das man hat, während man Yoga macht, dann ist natürlich eine Grundstimmung, da ist vielleicht Musik im Hintergrund oder die Stimme des Yoga-Lehrers, die Gerüche, die da vorherrschen und so weiter. Das heißt, da kommen viele Sachen zusammen. Mehrere Sinneskanäle werden da gleichzeitig stimuliert und das ist dann natürlich etwas, was dann insgesamt schon eben Auswirkungen haben kann darauf, wie wir uns fühlen.
Bei der Partnerwahl spielt der Geruch ja eine große Rolle. Also man sagt dann, also für eine heterosexuelle Frau ist der beste mögliche männliche Partner dann, also wenn sie den gut riechen kann, dann ist das gut für den Nachwuchs. Hat das noch einen anderen Sinn? Also wenn wir den Geruch sehr angenehm finden oder sogar betörend, was ist der Sinn? Oder außer, dass ich guten Nachwuchs bekomme?
Ja. Also es ist natürlich so, dass wir beeinflussen uns alle gegenseitig auch über unseren Körpergeruch. Man kann sich übers Internet verlieben. Man konnte sich früher in die Stimme der Telefonistin verlieben. Da gibt es ja auch Filme dazu. Also das ist alles möglich. Man braucht den Körpergeruch nicht, um für irgendjemanden Liebe zu empfinden oder was weiß ich. Aber es hilft natürlich. Grundsätzlich ist es so, dass wir gegenseitig aufeinander einwirken über unsere Körpergerüche und das beschränkt sich nicht nur auf Sexualpartner, sondern das ist natürlich auch die Kinder, das Neugeborene hat einen ganz bestimmten Geruch und dann der Geruch der Kinder und dann, wenn die dann Heranwachsende werden, wird der eher unangenehm, aber am Anfang liebt man den Geruch der Kinder, den man rund um sich herum, der eigenen Kinder, während man andere Kinder vielleicht nicht so toll findet und dann ist natürlich auch den Geruch von Fremden im Vergleich zu Familienmitgliedern oder zum Vergleich zu engen Freunden oder im Vergleich zu eben dem Partner. Das sind alles unterschiedliche Gerüche und die können nun uns auch unterschiedliche Sachen auslösen. Aber so wie, ich glaube nicht, also der Geruchssinn in der Hinsicht spielt dann jetzt nicht irgendeine ganz außergewöhnliche Rolle. Also man kann natürlich den Körpergeruch von einem potenziellen Partner oder Partnerin sehr betörend finden, aber man kann auch die Stimme sehr betörend finden oder einfach das Antlitz auch. Also, aber was beim Geruch das Besondere ist, dass wir uns des Geruches sehr häufig nicht bewusst sind. Das heißt, wenn wir jemanden anschauen, also, dann ist es sehr klar, jetzt sehen wir das, jetzt schauen wir die Augen, schauen uns tief in die Augen und so weiter. Aber beim Geruch ist der Geruch auf einmal da, hat etwas in uns ausgelöst, bevor wir überhaupt gemerkt haben, dass wir was riechen. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit beim Geruch. Und der Geruch wirkt auf uns ein. Also wenn wir den Körpergeruch von jemandem riechen, der sehr viel Angst verspürt, dann löst das in uns auch eher Angst aus. Und also wir kommunizieren unsere Emotionen nonverbal eben auch über den Körpergeruch. Und das kann natürlich auch bei der Anziehung eine Rolle spielen.
Und Hormone verändern ja auch also den Geruchssinn und den Körpergeruch. Also in der Pubertät zum Beispiel.
Genau.
Wie ist es in verschiedenen Zyklusphasen der Frau und auch in den Wechseljahren? Wechseljahre sind ja eine zweite Pubertät.
Also zum einen verändert sich der Körpergeruch während der Pubertät ganz deutlich. Sind ja hauptsächlich in unserer Kultur sind es die Mütter, die sich um die Hygiene der Familie kümmern. Und die müssen dann halt irgendwann mit den heranwachsenden Söhnen und Töchtern reden und sagen, hör mal zu, das, was für dich als Hygieneregel als Kind galt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir in unserer Kultur ist es nicht akzeptabel. Du riechst jetzt zu stark und deswegen muss man sich dementsprechend eben auch die Hygiene, also sich waschen täglich und so weiter, was vielleicht als Kind nicht unbedingt notwendig ist. Es ist das alles mit einem Tabu verbunden. Also man kann in unserer Gesellschaft ja nicht wirklich jemand anderen sagen, du riechst stark. Man kann jemandem sagen, du hast Petersilie zwischen den Zähnen. Das ist zwar nicht angenehm, aber man kann es dem sagen. Man kann dem nicht sagen, du riechst nach Knoblauch aus dem Mund. Das ist ein Tabuthema. Und alles das, was mit Körpergerüchen zu tun hat, ist eben etwas sehr, sehr Intimes. So, das ist mit der Pubertät kommt es eben zu einem verstärkten Körpergeruch. Und die Wahrnehmung des Körpergeruches verändert sich eben auch mit dem, mit den Hormonen. Und das ist natürlich am deutlichsten sichtbar bei der Frau in den fruchtbaren Jahren, weil es da eben zu diesem Zyklus kommt, zu diesem monatlichen Zyklus, der dazu, der eben auch mit dem etwas mit dem Körper, also mit der Wahrnehmung von Körpergerüchen zu tun hat. Und deswegen beschreiben, also man weiß beispielsweise, dass der Körpergeruch von Männern grundsätzlich von sowohl Männern als auch Frauen als weniger angenehm empfunden wird als der Körpergeruch von Frauen grundsätzlich. Aber es wurde auch gezeigt, dass der Körpergeruch von Männern in verschiedenen Phasen des weiblichen Zyklus unterschiedlich wahrgenommen wird, unterschiedlich angenehm wahrgenommen wird. Immer grundsätzlich eher unangenehm, aber in der fruchtbaren Phase des Zyklus ist der Körpergeruch eines x-beliebigen Mannes, das ist jetzt nicht der eigene Partner, sondern des x-beliebigen Mannes, eher, also weniger unangenehm als in den anderen Phasen des Zyklus. Da kann man das natürlich so recht viel hineinlesen, warum das wichtig ist und so weiter, aber grundsätzlich kann man sagen, dass da sehr, sehr viel Forschung noch gemacht werden muss, weil wir das einfach alles noch nicht so richtig verstanden haben.
Jetzt kommt eine kurze Werbepause. Pünktlich zum Frühlingsanfang fragen uns immer viele Yoginis und Yogis nach unseren Empfehlungen für Yoga oder Ayurveda-Retreats. Ein Reiseveranstalter, den ich euch ans Herz legen kann, ist Neue Wege Reisen. Er ist auch der Werbepartner unserer heutigen Folge. Neue Wege veranstaltet seit 1990 nachhaltige Reisen in die ganze Welt. Und er ist ein Spezialist für Yoga-Retreats und Ayurveda-Kuren. Die Auswahl der Orte und Reisen ist unglaublich vielfältig. Egal, ob ihr individuell oder gemeinsam in der Gruppe reisen wollt, das Reiseexpertenteam von Neue Wege berät euch jederzeit zu eurer Wunschreise. Für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es 50 € Rabatt auf die erste Buchung. Gebt dafür auf dem Buchungsformular bei Neue Wege das Stichwort Yoga aktuell an. Dieser Code ist exklusiv für euch bis zum 1. August 2024 aktiv. Alle Reisen findet ihr auf der Website www.neuewege.com. Hier findet ihr auch Inspirationen rund um die Themen Yoga, Ayurveda und Reisen allgemein. Mit im Programm ist auch ein Online-Kurs des Ayurveda-Experten Volker Mehl für eine ganzheitliche Kurvorbereitung. Neue Wege Reisen wünscht euch einen entspannten und bewussten Urlaub. Ende der Werbepause. Und es gibt ja rund 20% der Menschen, die nicht so gut riechen können oder gar nicht mehr. Das ist ja ganz schön viel, ne? Jeder Fünfte.
Ja, und das sind Zahlen. Schon vor der Corona-Pandemie hat es eben sehr viele Menschen gegeben, die nichts riechen konnten oder weniger gut riechen können konnten. Also man schätzt, ungefähr 5% der Bevölkerung kann nichts riechen und 15% der Bevölkerung kann weniger gut riechen als der Rest, also insgesamt 20%. Mit der Corona-Pandemie hat diese Zahl zugenommen. Während der Akutphase der Infektion weiß man heute, dass je nach Variante, die man gerade hat, sind bis zu 60% der Betroffenen, der Infizierten eben haben ein Riechproblem gehabt. In der Regel hat sich das relativ schnell erholt, aber bei einigen Menschen ist es längerfristig so geblieben. Jetzt muss man schauen, wie sich das wirklich langfristig entwickelt. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die nicht riechen können. Und jetzt, in der Regel sind das Menschen, die den Geruchssinn während ihres Lebens verloren haben. Es gibt ganz wenige Fälle von Menschen, die den Geruchssinn von Geburt an nicht haben. Und dann ist es natürlich so, dass Menschen, die den Geruchssinn verloren haben, die haben dann ganz bestimmte Probleme oder können Probleme haben, die mit dem Geruchssinn zusammenhängen. Also die können gewisse Gefahrensituationen nicht mehr erkennen. Rauch, Gas beispielsweise nicht wahrnehmen. Die können verdorbene Lebensmittel nicht riechen. Und das ist natürlich problematisch. Die werden unter Umständen Einschränkungen haben, bei wie sie sich ernähren, weil sie auch die Lebensmittel nicht so wahrnehmen, wie man sie wahrnehmen sollte. Und die haben unter Umständen auch Schwierigkeiten im Interpersonellen, also weil sie sich zurückziehen oder weil sie nicht merken, dass sie einen unangenehmen Körpergeruch haben und die anderen Menschen ziehen sich zurück oder weil sie sich unsicher fühlen und und. Also es kann wirklich in mehrere Richtungen gehen.
Und kann man denn den Geruchssinn trainieren oder wie könnte man ihn
Also
trainieren?
man kann den Geruchssinn trainieren. Wir haben da verschiedene Studien dazu durchgeführt. Zum einen bei Menschen, die den Geruchssinn verloren haben. Das kommt ein bisschen auf die Ursache drauf an. Also wenn man den Geruchssinn nach einem Schädel-Hirntrauma verloren hat, dann funktioniert das in der Regel nicht, das Riechtraining. Aber gerade bei viralen Infektionen wie bei Corona und auch bei anderen vorher scheint es so zu sein, dass ein Riechtraining tatsächlich den Geruchssinn verbessern kann. Das Riechtraining, das man mit Patienten macht, die den Geruchssinn verloren haben nach einer Virusinfektion, ist typischerweise, dass sie 4 bis 6 verschiedene Fläschchen mit Duftstoffen haben, also Rose und Vanille und Eukalyptus, sowas in die Richtung. Und die riechen dann einfach dran, jeden Morgen, jeden Abend ein Fläschchen, linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch, beide Nasenlöcher und dann das nächste Fläschchen und machen das 2, 3 Minuten jeden Morgen, jeden Abend und mehrere Wochen, Monate hinweg. Und wenn man das macht, haben unsere Studien gezeigt, dass sich der Geruchssinn verbessern kann. Dass im Schnitt sich der Geruchssinn mehr verbessert, als wenn man nichts tut. Leider Gottes wirkt das nicht bei allen Menschen. Man kann den Geruchssinn aber auch trainieren, wenn man normalen Geruchssinn hat. Wir haben das mit Studenten gemacht im Labor. Die sind 6 Wochen lang jeden Tag ins Labor gekommen, haben 20 Minuten Riechaufgaben gemacht und wir haben gesehen, dass sie nachher tatsächlich besser riechen konnten und dass sich auch die Struktur des Gehirns verändert hat. Also die Bereiche des Gehirns, die fürs Riechen zuständig sind, sind dicker geworden und natürlich auch Riechspezialisten trainieren ihren Geruchssinn. Also wenn man Sommeliers oder Parfümeure anschaut, die trainieren ihren Geruchssinn natürlich auch. Und da haben wir auch Studien dazu durchgeführt und haben gesehen, dass bei denen, also bei so Spitzensommeliers, normalerweise mit dem Lebensalter die Dicke der Hirnrinde abnimmt. Bei den Riechspezialisten aber nimmt die Dicke in den Bereichen des Gehirns, die fürs Riechen zuständig sind, mit dem Alter zu, anstelle abzunehmen. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil das heißt natürlich, dass man kann mit dem Riechtraining auch das Gehirn trainieren und weil die Riechzentren ja nicht nur fürs Riechen sind, zuständig sind, sondern auch für die Emotionen und fürs Gedächtnis ist natürlich interessant, haben die dann weniger Demenzen, haben die weniger Depressionen und so weiter. Aber das ist mehr so ein bisschen Science Fiction, aber in die Richtung machen wir unsere Forschung gerade.
Und was sind denn so neueste Erkenntnisse Ihrer Forschung?
Ja, also wir interessieren uns in meinem Labor für verschiedene Fragestellungen. Eine davon ist die neurodegenerativen Erkrankungen Alzheimer und Parkinson, die man erkennt, also Alzheimer die Demenz und Parkinson das Zittern, die treten natürlich in einer alternden Gesellschaft wie den westlichen Gesellschaften immer häufiger auf. Und beide Erkrankungen kann man heutzutage nicht heilen, weil es eben zu einer Degeneration von Nervenzellen im Gehirn kommt und die Krankheit sich erst manifestiert, wenn relativ viele dieser Nervenzellen untergegangen sind. Und dann ist es zu spät, irgendwas zu tun. Und deswegen wäre es interessant, hier Methoden zu finden, um sehr frühzeitig zu erkennen, ob jemand schon Zeichen einer Neurodegeneration hat und später dann eben Alzheimer oder Parkinson entwickeln könnte. Und eines dieser Frühzeichen ist ein Verlust des Geruchssinns. Und wir arbeiten gerade daran, spezifische Marker des Geruchssinns zu finden für diese beiden Erkrankungen. Wir haben ja vorher diskutiert, dass 20% der Bevölkerung Schwierigkeiten mit dem Riechen haben. Und die allermeisten von ihnen werden nie Alzheimer oder Parkinson bekommen. Aber ein gewisser Teil von denen, die Riechprobleme haben diese Riechprobleme, weil sie später Parkinson oder Alzheimer bekommen. Und das wäre interessant herauszufinden, wer die sind. Und wenn man das herausfinden könnte, dann könnte man, das sind jetzt nicht wir, weil das nicht unser Spezialgebiet ist, dann könnte man versuchen, Interventionen oder Medikamente oder Veränderung der Lebensumstände zu erreichen, die dafür sorgen, dass sich die Krankheit vielleicht gar nicht manifestiert oder erst nicht 10 bis 15 Jahre später, sondern 30 bis 40 Jahre später. Und wenn man einen 50-Jährigen vor sich hat, wo man das herausfindet, dann könnte man bei dem dafür sorgen, dass er nicht mit 60 oder 65 Alzheimer und Parkinson bekommt, sondern vielleicht erst mit 90 oder 100 oder 105. Und dann hat er bis dorthin eine gute Lebensqualität und hat gute Chancen, an was anderem zu versterben und nicht an Alzheimer oder Parkinson.
Und wie nah sind Sie daran? Also wann
Ja,
könnte
das
es
ist.
sein?
Ja, das ist natürlich, also wenn ich das so erzähle, dann klingt das alles ganz, ganz toll. Das sind alles immer ganz, ganz kleine Schritte und jeder, das machen nicht nur wir, das sind mehrere Labors oder viele Labors auf der Welt, die sich dieser Thematik angenommen haben. Wir interessieren uns besonders fürs Riechen. Es gibt noch andere Marker dafür, die gar nichts mit dem Riechen zu tun haben. Die müssen wir wahrscheinlich miteinander verbinden. Dann wird das eine spezifischere Vorhersage erlauben. Und wir machen halt langsam unsere Schritte. Ich bin der Auffassung, dass man gerade mit diesen Erkrankungen in 10 bis 15 Jahren deutlich weiter sein wird, was Früherkennung und Therapien betrifft. Aber das ist jetzt nicht nur, weil wir das dafür sorgen, sondern einfach, weil die medizinische Forschung unglaubliche große Schritte gerade jetzt macht. Und ich glaube schon, dass man da in 10 bis 15 Jahren anders auf diese Krankheiten zurückschauen wird. Aber vielleicht geht es auch länger, vielleicht ist es auch schneller.
Ja, das wäre toll. Und wie kommt es denn überhaupt, dass der Geruchssinn viel weniger erforscht wurde bisher als der Sehsinn?
Ja, das ist natürlich, das ist eine gute Frage. Man muss dazu sagen, dass sich das in den letzten, würde ich sagen, 25 oder 20 Jahren schon deutlich verändert hat. Und es gab da zwei Ereignisse, die dafür gesorgt haben, dass der Geruchssinn mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Eines ist die Corona-Pandemie, wo sehr viele Menschen an Riechstörungen erkrankt sind und wo man auf einmal auch in der allgemeinen Bevölkerung Riechstörungen ernster genommen hat. Davor hat man immer gesagt, ich rieche nichts. Dann haben sie gesagt, ja, das ist ja lustig, das ist toll, dann riechst du die stinkigen Leute nicht oder die Windeln von den Kindern, musst du dich das nicht über dich ergehen lassen. Und ich glaube, mit der Pandemie, wo so viele Menschen an Riechstörungen erkrankt sind, ist es mehr der Allgemeinheit bewusst geworden, dass der Verlust des Geruchssinns unangenehm ist oder auch gefährlich sein kann. Das andere Ereignis war im Jahr 2004, hat es einen Nobelpreis gegeben in Medizin und Physiologie für die Entdeckung der Genetik des Geruchssinns. Und das hat natürlich auch einen großen Boost gegeben. Aber davor, also bis im Jahr 2004, hat der Geruchssinn ein relatives Schattendasein geführt. Und ich glaube, das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen ist der Sehsinn für uns Menschen einfach, und das Hören auch, viel überlebensnotwendiger als der Geruchssinn. Der Geruchssinn, wenn man den Geruchssinn verliert, kann man eigentlich recht gut noch weiterleben. Es ist zwar schade und kann auch problematisch sein, aber wenn man erblindet oder wenn man gehörlos wird, dann ist unsere Gesellschaft nicht darauf ausgerichtet, dann ist es sehr gefährlich, einfach vors Haus zu gehen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir sehr visuelle Kreaturen sind, dass wir miteinander kommunizieren über die Sprache, also über den Gehörsinn. Und das ist deshalb sehr, sehr wichtig und deshalb hat man sehr viel Zeit darauf verwendet, das besser zu verstehen. Ein anderer Aspekt in dieser Geschichte ist ein ganz interessanter. Und zwar ist im 19. Jahrhundert die Evolutionstheorie vorgestellt worden und hat natürlich dann immer mehr Unterstützer bekommen. Und es ist da gerade von der Seite der Kirche her sehr großer Widerstand, oder diese Evolutionstheorie auf sehr großen Widerstand getroffen. Und es wurde da für die Kirche sehr wichtig, dass man, die damals eine deutlich stärkere Rolle gespielt hat in der Gesellschaft, dass man den Menschen von den Tieren unterscheidet, dass wir nicht nur ein besonderer haarloser Affe sind, sondern dass wir eben das Abbild Gottes und so weiter sind. Und deshalb musste man dafür sorgen, dass der Mensch und das Tier nicht gleichgestellt sind. Und die Besonderheiten des Menschen im Vergleich zum Tier ist, dass wir Sprache haben, dass wir sehr visuell sind. Und da hat man angefangen, die Sinnessysteme in höhere Sinne und niedrigere Sinne zu unterscheiden. Also die höheren Sinne sind das Sehen und das Hören und die niedrigen Sinne sind das Riechen, Schmecken und Fühlen, weil das die Tiere auch machen und weil das so mit Instinkten verbunden ist, so wie wir das vorher mit den Körpergerüchen besprochen haben, wo wir nicht genau wissen, warum das jetzt auf uns einwirkt. Und diese Unterscheidung in höhere und niedrigere Sinne ist beibehalten worden. Und das wird auch teilweise heute noch gelehrt, dass man eben die höheren und die niedrigen Sinne hat, wobei das überhaupt keinen Sinn ergibt, dass man da von hoch und niedrig spricht, sondern es sind unterschiedliche Sinne, die unterschiedliche Aufgaben haben. Und natürlich ist es dann für einen Wissenschaftler viel interessanter, sich mit den noblen, höheren Sinnen zu beschäftigen, als mit diesen niedrigen, animalischen, instinktgetriebenen Sinnen wie dem Schmecken und dem Riechen. Und das erklärt, warum das relativ lange gegangen ist, bis wir uns da mit dem Riechen mehr beschäftigt haben.
Aber wie Sie gesagt haben, das Riechen wirkt ja direkt und schneller, als man denken kann, auf die Emotionen. Das ist ja deswegen
Genau.
was total Wichtiges. Also
Genau, aber ich glaube auch, das ist etwas, was dass man auf unsere, dass wir auf unsere Emotionen hören, dass wir die Verbindung spüren mit unseren Emotionen. Es sind ja relativ neue Konzepte. Also wenn man so sich, also wenn man an die 20er Jahre oder an die 50er Jahre vom 20. Jahrhundert zurückdenkt, da ist ja also keine Gefühle, nichts. Also wir Maschinen, wir sind vernunftgesteuert und so weiter, und dann will man gar nichts davon hören, dass da irgendwelche Sinne mit unseren Gefühlen kommunizieren, das hat nicht ins Konzept reingepasst. Und heutzutage sieht man das natürlich anders, und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist.
Ja, und damit zusammenhängt vielleicht auch der Trend für die Aromatherapie. Das ist ein großer Boom oder sehr viele Leute interessieren sich dafür, weil man es eben unmittelbar auch die Emotionen anspricht wahrscheinlich.
Genau. Das ist auf jeden Fall so, und ich glaube auch, auch wenn man sich, ich meine, das ist vielleicht jetzt ein anderer Aspekt, die Gerüche, also nicht jetzt so sehr Körpergerüche, aber grundsätzlich Gerüche, das war sehr lange eine Domäne von Frauen, ja, die Kräuterhexe, ja, die wusste, welche Kräuter man im Wald suchen musste, die und so weiter, die dann mit Essenzen und so weiter. Und das ist etwas sehr, sehr Weibliches, geschichtlich gesehen, sage ich mal. Die Rolle, das Wissen, das die Frauen da vermitteln konnten, das ist sehr, sehr lange nicht besonders ernst genommen worden von der Allgemeinheit. Und ich glaube, dass sich das jetzt schon geändert hat, dass wir jetzt das viel mehr akzeptieren, dass dass man das annimmt auch. Aber das hat halt sehr, sehr lange gebraucht. Und das ist auch die Emanzipation der Frauen, trägt dazu bei, dass Gerüche mehr im Vordergrund stehen. Wenn man sich mit Gerüchen beschäftigt, ist das immer viel interessanter für Frauen. In unserer Kultur sind, wie ich es vorher gesagt habe, die Frauen für die Hygiene, fürs Essen immer noch zuständig und sorgen dafür. Das Thema Geruchssinn beschäftigt viel mehr Frauen als Männer. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, Frauen als Studienteilnehmerinnen zu finden, als Studentinnen zu finden, als Doktorandinnen. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet zum Thema traumatische Wirbelsäulenverletzungen und Rückenmarksverletzungen, der hat nur Männer in seinem Labor. Und ich habe nur Frauen in meinem Labor, weil diese Thematiken eben die Männer und Frauen anders ansprechen. Und ich glaube, dass heutzutage, dass die Frauen und mit den Frauen der Geruchssinn einfach viel mehr im Vordergrund steht. Und ich finde das sehr, sehr gut. Also ich bin natürlich ein Mann, aber ich merke da schon, wie sehr viel interessanter dieses Thema offensichtlich für Frauen ist als für Männer. Und ich predige natürlich dann auch zu meinen männlichen Kollegen, dass man sich fürs Riechen interessieren sollte und sich damit beschäftigen
Ja.
sollte.
Aber man kann nicht sagen, dass Frauen den besseren Geruchssinn
Also
generell haben.
grundsätzlich, man kann das schon sagen. Also wenn wir Riechtests machen, dann finden wir häufig gar keinen Geschlechtsunterschied. Wenn wir einen Geschlechtsunterschied finden, dann schneiden in der Regel die Frauen besser ab als die Männer. Also es gibt eine leichte, die Frauen schneiden besser ab als die Männer. Warum das so ist, das wissen wir nicht genau. Ist es genetisch bedingt? Ist es kulturell bedingt? Weil, vielleicht kleinen Mädchen von klein auf gesagt wird, dass sie mehr auf Hygiene achten müssen, dass sie mehr auf Gerüche achten müssen als kleinen Buben. Das können wir nicht sagen, aber grundsätzlich schneiden Frauen besser ab als Männer. Also Frauen haben einen besseren Geruchssinn als Männer. Aber das ist natürlich dann auch wieder interessant, wenn man sich anschaut, die Spitzensommeliers, die Spitzenparfümeure, die Spitzenköche. Da sind wieder viel weniger Frauen dabei als Männer, obwohl die Frauen ja eigentlich besser riechen könnten sollen.
Haben Sie denn, was sind Ihre Lieblingsgerüche?
Ich kriege diese Frage sehr häufig gestellt, und ich habe mir vorgenommen, immer eine andere Antwort zu geben, einfach nur, weil ich es sehr schade finden würde. Wissen Sie, wenn Sie mich fragen würden, welche drei Gerüche würde ich gern mit auf eine einsame Insel nehmen, dann möchte ich nicht nur drei haben. Ich finde, das Tolle am Geruchssinn ist, dass man so viel verschiedene Sachen riechen kann. Und ich liebe den Geruch vom Wiener Schnitzel, von einem frisch gemachten, frisch gebackenen Wiener Schnitzel. Das ist einfach etwas ganz, ganz Tolles. Aber das ist nicht der einzige Geruch, den ich sehr, sehr gerne habe. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 2,5, und wenn ich die ihren Kopf rieche, dann ist das einfach natürlich auch was ganz, ganz Tolles.
Und in Ihrem Buch haben Sie auch so schöne Mini-Riechexperimente, die man im Alltag machen kann. Haben Sie da eines für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, was man machen kann, was man wirklich, es ist grundsätzlich ein Riechtraining zu machen. Das heißt, man kann den Geruchssinn verbessern. Das geht nicht von heute auf morgen, aber man kann sich wirklich täglich mit Gerüchen auseinandersetzen, weil Gerüche hat man ja zu Hause. Man kann sich mit dem Gewürzregal auseinandersetzen. Was wichtig ist, dass man es langfristig macht, also über mehrere Wochen und Monate hinweg, da immer wieder mit Gerüchen riecht, und dann wird man drüber wirklich sich vorstellen, das nicht passiv machen, während man Fernsehen schaut, einfach eine Flasche nach der anderen, sondern wirklich, das ist Koriander oder das ist Oregano und so an den Sachen riechen, das ist Rosenwasser. Und da kann man wirklich dafür sorgen, dass der Geruchssinn besser wird. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man mehr über Gerüche spricht. Das heißt, wenn man miteinander zusammensitzt, dass man wirklich versucht, ein gemeinsames Vokabular zu finden. Ich rieche das, das kann der Wein sein, das kann Parfüm sein, irgendwas, und gegenseitig versucht zu erklären, was man riecht und wie riecht das für dich, wie riecht das für mich. Ich finde, das ist etwas. Also ich finde, dass das sehr interessant sein kann, und ich bin auch überzeugt, dass es dazu führt, dass man besser riechen kann langfristig.
Ja, mehr über Gerüche sprechen, das ist sehr schön,
Ganz
sehr
genau.
schöne Inspiration.
Und auch gerade wenn es um Körpergerüche geht, glaube ich, wäre es gut, dass wir daran arbeiten, dass das weniger ein Tabu ist. Weil wirklich, gerade bei Menschen, die keinen Partner mehr haben, wo man intim genug ist, dass man darüber sprechen kann. Aber auch da, ich habe Geschichten gehört oder erlebt, wo die Frau sagt, mein Mann stinkt und ich kann es ihm nicht sagen. Und wenn wir mehr über Gerüche sprechen würden, dann wären, und das ist natürlich nicht nur für die Frauen ein Problem, das ist, der Mann stinkt und alle anderen mögen den nicht mehr, sitzen nicht mehr neben dem, wollen nicht mehr mit dem reden. Das ist natürlich ein Problem. Und ich glaube, deswegen sollte man einfach auch versuchen, das so ein bisschen zu enttabuisieren.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.